Herzlich willkommen zur 8. Folge zum Podcast rund um die Steuerberaterprüfung. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und nachdem es ja letzte Folge darum ging, dass Lerntypen gar nicht so im Fokus stehen sollten, möchte ich mich heute mit einem Thema beschäftigen, das hingegen im Fokus stehen sollte und mit dem ihr euch bestimmt auch schon mal beschäftigt habt. Und zwar geht es um die Ressourcennutzung, nämlich um die Ressourcenstrategie. Und hier im Fokus steht heute ein Teilgebiet davon, nämlich das Zeitmanagement. Und je näher es auf die Prüfung zugeht, desto mehr rückt das Zeitmanagement in den Fokus und desto mehr bereut man es, dass man sich nicht früher vorbereitet hat. Und das ist eben oft das, was gar nicht stimmt. Denn man muss sich nicht unbedingt früher vorbereiten, sondern man muss sich nur besser vorbereiten, nämlich effektiver. Man muss besser die Ressource Zeit zu nutzen lernen und dabei auch einfach realistisch planen. Und genau darum geht es heute. Und da möchte ich jetzt auch direkt einsteigen. Und zum Anfang dieses Zeitmanagements oder dass ihr überhaupt ein Gefühl für das Zeitmanagement bekommt und wisst, was ihr überhaupt plant, geht es erstmal darum, den Lernstoff einzuschätzen. Und wie ihr da vorgeht, das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ihr müsst hierzu zuerst mal euch überlegen, was oder worauf genau ihr euch wirklich vorbereitet. Ja, ihr wisst, ihr bereitet euch auf die Steuerberaterprüfung vor. Aber was sind wirklich die Themen, die drankommen? Also springt nicht blind in irgendein Lernskript von einem Anbieter, was irgendwie 6000 Seiten beinhaltet und euch irgendwie ein Jahr beschäftigt, wenn ihr gar nicht wisst, was genau die Schwerpunkte sind. Deswegen hatte ich auch die Folge mit den Schwerpunkten schon vorher gebracht, bevor es überhaupt ums Lernen geht, damit man das irgendwie so ein bisschen im Fokus hat. Und da ist es wichtig, euch wirklich anzuschauen, was ist das, was man können muss und wie bereite ich mich darauf jetzt vor. Am Anfang ist das natürlich alles ein bisschen schwierig, weil ja, man hat da jetzt ein Thema, aber weiß gar nicht, was das beinhaltet und was man dafür alles wissen muss. Aber da bekommt ihr, wenn ihr so einen Kurs durcharbeitet, bekommt ihr dafür ein Gefühl. Und wenn ihr dann merkt, oh, hier geht es um Betriebsaufspaltung und ihr habt vorher den Schwerpunkt euch angeschaut, dann wisst ihr Betriebsaufspaltung. Hier lege ich einen Fokus drauf. Hier beschäftige ich mich ein bisschen intensiver damit. Und andere Themen lässt ihr einfach schweifen oder lässt sie erstmal weg oder lest sie einfach nur mal durch. Themen, die eh so gut wie nie drankommen und vermerkt euch vielleicht für später, wenn ihr noch Ressourcen habt, wenn ihr noch Zeit habt, schaut euch das nochmal an. Aber man sollte jetzt nicht mit den unnötigsten Themen beginnen, die nachher sehr wahrscheinlich gar nicht drankommen und dafür eben so Evergreens einfach auslassen oder dafür zu wenig Zeit haben. Das ist nämlich das große Problem an dieser Vorbereitungszeit, dass man einfach nicht unendlich viel Zeit hat, gerade wenn man auch meistens noch in einem Vollzeitjob steckt und noch familiäre Verpflichtungen hat und dann hat man einfach gar nicht so viel Zeit für die Vorbereitung und die meisten sind ja dann 2, 3 oder 4 Monate in Freistellung und müssen sich dann wirklich konkret darauf vorbereiten in dieser Zeit und das klappt dann mal mehr oder mal weniger gut. Und genau deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit dem Punkt Zeitmanagement. Denn die Zeit, die wir hierauf verwenden, die sparen wir nachher mindestens 10-fach. Was in der Uni noch gut funktioniert hat, war, man schaut in die Unterlagen, die auf die Prüfung vorbereiten sollen. Aber das wird bei der Steuerberaterprüfung nicht funktionieren, denn niemand weiß, was drankommt. Es stellen Leute die Prüfung, die nicht diese Unterlagen erstellen. Das heißt, diese Lehrgangsanbieter versuchen so viel wie möglich an Stoff abzudecken, der prüfungsrelevant sein kann. Aber die wissen nicht, was jetzt wirklich der Prüfer dann dranbringen wird oder dranbringen könnte. Und von daher ist es auch quasi, ja, schon fast eine Absicherung der Lehrgangsanbieter, sehr, sehr viel Stoff dran zu bringen. Und da muss man also als Prüfling dann wirklich sich für sich eine Strategie entwickeln, hier nicht irgendwie viel zu viel Zeit rein zu investieren in Sachen, die einfach nicht relevant sind. Was allerdings bei mir sehr, sehr viel genutzt hat und was ich auch jedem empfehlen kann, ist wirklich der Blick in die Vergangenheit. Also man überlegt sich, was hat man jetzt in der Vergangenheit gemacht, wenn man sich erfolgreich auf eine Prüfung vorbereitet hat? Was liegt einem? Wie lange braucht man, um Sachen zu erfassen? Was sind die Fehler, die man immer wieder gemacht hat? Zum Beispiel war es bei mir immer, ich habe mir zu viel zugemutet für jeden Tag und ich war nur, nachher nur noch am Hetzen und habe die Sachen gar nicht so richtig gut durchdacht. Und das ist so, ja, ein Problem und so kennt jeder seine Schwächen und jetzt ist keine Zeit, diese Schwächen wieder voll irgendwie drunter zu leiden und wieder Fehler zu machen, die man schon so oft gemacht hat. Na, jetzt haben wir dafür keine Zeit, diese Fehler alle nochmal auszubügeln. Deswegen sollte man sich jetzt im Vorhinein wirklich mal Gedanken machen. Und wann war das so? Wann hat man sich wirklich mal hingesetzt und sich Gedanken gemacht, wie man sich jetzt am besten auf die Prüfung vorbereitet? Also ich habe es nie gemacht, ganz ehrlich. Ich habe, wenn ich jetzt fleißig war und wirklich eine gute Note wollte, dann habe ich einfach direkt angefangen zu lernen, weil ich gedacht habe, ja, je mehr ich lerne, desto besser. Und das mag auch bei manchen Sachen der Fall sein, wenn man sehr eingegrenzten Stoff hat. Aber je größer die Stoffvielfalt wird, desto weniger hilft eben genau die Strategie. Und ja, das ist das, in der Schule ist man damit noch sehr erfolgreich. Ja, man lernt einfach früh, man lernt viel, je mehr man lernt und man hat irgendwann halt auch ein Ende, dass man alles gelernt hat, was man für die Klausur oder für diese Schulaufgabe braucht. Und das ist eben genau das, wo mit viele strugglen, weil man das jetzt so gar nicht kennt oder nicht auf dem Schirm hat, dass sich das Ganze eben verändert. In der Uni wird es dann langsam schon unübersichtlich und man hat viele Fächer, in denen diese Strategie nicht mehr so erfolgreich ist. Und bei der Steuerberaterprüfung ist es halt so, dass diese Strategie ja dazu führt, dass viele, denke ich, durchfallen, weil man einfach nicht alles lernen kann. So, und wie macht man es jetzt, dass genau das nicht passiert, sondern dass man sich effizient, effektiv in der Zeit, die man hat, vorbereitet und die Zeit so gut, wie es geht, nutzt? Und zwar würde ich dazu erstmal empfehlen, dass man sich das ganz grob anschaut. Also ihr erfasst erstmal, was ihr an Themen wirklich können müsst, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Schaut euch mal eine alte Klausur an, schaut euch ein paar alte Klausuren an, wie ist das Ganze strukturiert, was ist das für ein Stil und so weiter. Die einzelnen Themen interessieren erstmal noch nicht, weil ihr soweit einfach noch nicht seid, dass ihr wirklich Zeit habt, euch darauf vorzubereiten. Und dann würde ich so vorgehen, nach aller Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, nehmt euch mindestens ein halbes Jahr Zeit. Also fangt für die Prüfung im Oktober, spätestens im März an, nur noch Klausuren zu schreiben und Klausuren nachzuarbeiten. Ihr lernt dabei immer noch unglaublich viel Neues an Themen. Aber konzentriert euch darauf, weil da habt ihr dann die Schwerpunkte. Und das würde ich immer jedem empfehlen. Also mindestens ein halbes Jahr Puffer einplanen für die Klausurvorbereitung, für das aktive Klausuren trainieren, weil das ist wirklich quasi das, was zum Erfolg führt. Die ganze Theorie vorher ist so Larifari, also fangt nicht einfach blind an und habt danach irgendwie 6000 Seiten, die ihr durchlernen müsst und teilt euch die auf und nachher fehlt euch die Zeit und ihr kommt nicht so schnell voran und dann habt ihr das wieder vergessen, was ihr vor, keine Ahnung, einem halben Jahr gelernt habt, weil es halt einfach nur Theorie war und so weiter. Also das bringt euch nachher weniger. Konzentriert euch auf die Klausuren. Deswegen beim Zeitmanagement für die Klausurvorbereitung auf die Steuerberaterprüfung würde ich immer ein halbes Jahr rein für die Klausurenarbeit einrechnen. Also zieht ihr euch das mal ab von der Zeit, die euch zur Verfügung steht. Und dann würde ich sagen, bereitet euch auf keinen Fall länger als 2 Jahre vor. Ich würde immer an Vorbereitungszeit insgesamt 1,5 Jahre empfehlen, dann könnt ihr locker starten, habt Puffer und habt wirklich dieses halbe Jahr für die Klausurvorbereitung, also wirklich fürs aktive Klausuren schreiben und nachbereiten. Das heißt, wenn ihr jetzt im Oktober 2030, nur mal als Beispiel, weil es sich gut rechnen lässt, schreiben wollt, im Oktober 2030, dann fängt ihr im März 2029 an. So war es jetzt auch bei mir, nur dass das eben 2019 war und ich 2020 geschrieben habe. Dann würde ich hingehen und dieses halbe Jahr abziehen und wirklich sagen, so, ihr habt jetzt quasi ein Jahr Zeit, euch vorzubereiten. Und dann müsst ihr euch überlegen, und da würde ich jetzt wieder retrospektiv vorgehen und euch wirklich anschauen, wie viel schafft ihr wirklich effektiv? Also es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, diese Prüfungsvorbereitung. Wie viel schafft ihr wirklich effektiv, Woche für Woche zu lernen, ohne dass ihr auf dem Zahnfleisch kriecht und ohne dass ihr kein Leben mehr habt? Weil, auch wenn es viele machen, sich wirklich komplett auf dem Sozialleben zurückziehen, ich kann es nicht empfehlen. Ich denke, man braucht es für einen Ausgleich, man soll auch noch leben und das Leben soll nachher nicht von dieser Prüfung abhängen und vor allem nicht vom Prüfungsergebnis, weil das macht nur mehr Druck. Das macht so ein unglaublicher Druck und wegen dem Druck, dem viele einfach nicht standhalten, fallen auch viele durch. Leute kippen teilweise im Prüfungsraum um und werden ohnmächtig, einfach weil sie nicht mehr können, weil sie sich vorher so sehr gefoltert haben und der Druck einfach viel zu groß ist. Und dann kommt noch Schlafmangel, Nahrungsmangel und so weiter hinzu, weshalb dann wirklich sowas passiert. Und es ist nur eine Prüfung. Und das muss man sich dann auch wieder bewusst machen. Ja, es ist eine schwere Prüfung, aber es ist nur eine Prüfung. Und es ist nicht lebensentscheidend. Und deswegen sollte man meines Erachtens auch nicht das Sozialleben einfach ausklammern. Und deswegen macht euch bewusst, wie viel schafft ihr jetzt wirklich, ohne dass ihr davon auslaugt, effektiv zu lernen an Stunden in der Woche. Und überlegt euch vor allem, an welchen Tagen. Skippt nicht euren Sport deswegen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr macht dreimal in der Woche Sport und dann ist halt an diesen Tagen keine Zeit zum Lernen, dann ist das so. Das kann man dann mal noch sagen, dass man das jetzt während der Arbeitszeit nicht auf die Reihe bekommt. Wenn man dann wirklich in der Freistellung ist, dann hat man ja den ganzen Tag Zeit. Dann tut es auch nicht weh, wenn man abends irgendwie 3 Stunden Sport macht und in den 3 Stunden nichts lernt. Aber jetzt geht es darum, während ihr noch Vollzeit arbeitet, falls ihr Vollzeit arbeitet, das ist auch noch so eine Frage, da will ich in einem anderen Podcast drauf eingehen, was es alles für Arbeitszeitmodelle gibt, wie auch die rechtliche Situation aussieht und was ich empfehlen würde, um euch effektiv vorzubereiten. Aber das ist ein Teil von einem anderen Podcast, also von einer anderen Folge, weil das da wird sonst einfach viel zu lange. So, ihr habt jetzt Wochen zur Verfügung. 52 Wochen. Und jetzt überlegt ihr euch wirklich, wie viel könnt ihr in einer Woche an Stunden aufbringen, ohne dass ihr leidet. Bei mir war das eigentlich so, dass ich gesagt habe, an 2 Tagen nachmittags, also abends noch, unter der Woche, war möglich und dann Samstag und Sonntag. Aber nicht den ganzen Tag. Also ich habe immer gesagt, ich mache sonntags, nachmittags ein bisschen und samstags, vormittags meistens so von 8 bis 1 oder sowas. Und sonntags habe ich dann meistens mich noch so ein bisschen locker damit beschäftigt, irgendwie nachmittags, vielleicht eine Stunde oder so. Das heißt, ich hatte dann von 8 bis 1 samstags 5 Stunden, was viel ist. Nee, es sind sogar nur 4 Stunden. Oder sind es 5? Doch, es sind 5 Stunden, genau 5 Stunden samstags habe ich gelernt. Sonntags eine, dann bin ich bei 6 Stunden, dann jeweils 2 Stunden unter der Woche, dann bin ich bei 10 Stunden. So bin ich gestartet und es war zu viel. Es war definitiv zu viel. Es war einfach übel, sich nach der Arbeit an 2 Tagen wirklich noch 2 Stunden jeweils hinzusetzen. Meine Augen haben dann gebrannt und ich war auch nicht mehr aufnahmefähig. Es war Folter, ich konnte es machen. Ich habe es auch sehr lange gemacht, aber nee, ich habe dann irgendwann komplett damit aufgehört, unter der Woche was zu machen, was dann auch nicht so effektiv war. Deswegen würde ich empfehlen, also ich würde mal so 8 Stunden. Mit 8 Stunden realistisch planen in der Woche. Natürlich kommt es darauf an, wenn ihr nicht so viel arbeitet, wenn ihr keinen Partner habt, wenn ihr keine Familie habt, wenn ihr vielleicht auch nur 35 Stunden arbeitet, wenn ihr irgendwie keine Anfahrt zur Arbeit habt und so weiter. Bei mir war das halt einfach nicht möglich, oder wenn ihr einfach irgendwie weniger Schlaf braucht, aber ich wollte jetzt auch nicht auf meinen Schlaf verzichten, oder man soll auch nicht auf seinen Schlaf verzichten, den man braucht. Und deswegen waren bei mir so 8 Stunden waren gut und realistisch. Wenn ich mal an einem Samstag irgendwie nicht so viel geschafft habe, habe ich mich halt unter der Woche mal noch hingesetzt. Oder ich habe auch unter der Woche, wenn ich jetzt irgendwie einen guten Tag hatte oder gerade früher von der Arbeit kam oder so, dann habe ich mich auch mal hingesetzt und habe 2 Stunden gelernt und hatte dann halt am Samstag mal irgendwie Zeit noch für was anderes. Also habe ich ja sowieso am Nachmittag, aber dann habe ich das einfach gekürzt oder auch mal einfach eine Woche mehr gemacht, dafür in der anderen Woche halt gesagt, ja, ich fahre bis Wochenende weg und habe das dann quasi so ein bisschen rausgearbeitet. Und das hat eigentlich bei mir ganz gut funktioniert. Und da muss jetzt jeder für sich seine eigene Anzahl an Stunden herausfinden, die er wirklich schafft, ohne dass es ihm wehtut. Also wirklich, ich dachte so, das hört sich auch so lächerlich an. 2 Abende jeweils 2 Stunden, 5 Stunden am Samstag, 1 Stunde Sonntag. Das war irgendwie, war es hart. Es war hart. Für mich persönlich war es hart. Und zu viel. Und dann muss man sich halt überlegen, wie viel schafft man wirklich in dieser Zeit. Und da kann man dann anfangen, wirklich nochmal zu schauen, wie gehe ich an diese Skripte ran und was für ein Lehrgangsanbieter oder was für ein Kurs ist für mich der richtige. Weil wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal mit 10 Stunden, weil das lässt sich jetzt einfacher kurz hier rechnen, wenn ich jetzt sage, ich habe 10 Stunden in der Woche, dann habe ich 520 Stunden im Jahr Zeit. Und dann muss man sich halt überlegen, aus der Vergangenheit, wie viel habe ich wirklich in 1 Stunde geschafft? Und es ist auch viel besser, man setzt sich jetzt irgendwie hin und sagt, man lernt jetzt 5 Stunden, und das kann auch schon für viele zu lang sein, wo man sich wirklich effektiv konzentrieren kann. Man sagt lieber, man macht nur 4 Stunden Samstag, sonntags 2 Stunden oder sowas. Und konzentriert sich da wirklich richtig effektiv, weil dann kann man wirklich Zeit sparen und man lernt dann auch nicht unbedingt weniger Inhalt, als wenn man jetzt sagt, man setzt sich jetzt 20 Stunden hin und quält sich und kann sich gar nicht richtig konzentrieren. Und wenn ich jetzt 520 Stunden Zeit habe, dann kann ich mir ausrechnen, wenn ich jetzt sage, ich schaffe in 1 Stunde effektiv zu lernen, 10 Seiten Fließtext, ohne zu wiederholen, dann kann ich halt nur 5200 Seiten überhaupt durcharbeiten. Und da muss man sich dann überlegen, es gibt Anbieter, da hat das Skript 6000 Seiten. Das ist absolut utopisch, dass man das wirklich lernen kann. Wenn man jetzt diese Voraussetzung hat, die ich jetzt mitgebracht habe, und ich habe keine 10 Seiten pro Stunde wirklich effektiv schaffen können. Klar, Sachen, die mir einfach von der Hand gingen, es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Inhalt da draufsteht, aber ja, und dann? Wie geht man ran? Fasst man das Ganze zusammen, schriftlich, handschriftlich? Da braucht man noch viel länger. Schreibt man es am Computer, braucht man eventuell auch länger, kann sich vielleicht auch nicht so gut konzentrieren am Computer, wie auch immer. Und da muss man sich wirklich überlegen, was ist für mich der richtige Weg? Und für mich war dann klar, es ist für mich nicht der Fließtext. Einfach weil ich auch jemand bin, der langsam liest. Ich lese nicht in meiner Freizeit. Also ich lese schon im Internet, aber das scanne ich durch auf Inhalt. Also ich beschäftige mich viel wirklich damit, mit Sachen, mit Zusammenhängen, was es mich interessiert, aber ich lese jetzt keine Romane oder so, wo ich jetzt Seite für Seite jedes Wort verschlinge oder so. Also ich bin jetzt nicht ein geübter Leser, der Fließtext liest. Wenn man das natürlich ist, ist das natürlich nochmal was anderes. Das muss man dann natürlich mit einfließen lassen. Aber für mich stand in dem Moment fest, entweder es wird wirklich ein Anbieter, der einen sehr, sehr kurzen, prägnanten Skript hat. Da habe ich mir dann Knoll angeschaut. Aber aus persönlichen Gründen hat es dann einfach nicht geklappt mit Knoll, und die anderen sind rausgeflogen. Die anderen bekannteren Anbieter sind rausgeflogen, weil die Skripte für mich zu lang waren. Und da habe ich beschlossen, ich werde mich nicht mit einem Fließtext vorbereiten. Obwohl ich ja im Prinzip der visuelle Typ bin. Auch wenn es jetzt nicht, also ich bin wie jeder andere Mischtyp. Und ich habe jetzt einiges schon zu den Lerntypen gesagt, dass die gar nicht so ausschlaggebend sind. Aber Vorträge aufgrund meiner Aufmerksamkeitsspanne von einer Stubenfliege Kamen mir Vorträge, sowas nicht in Frage, solche Präsenzkurse. Und deswegen wollte ich eigentlich so ein Fließtextskript, aber ich habe mich dann wirklich dagegen entschieden, einfach weil ich gemerkt habe, diese Zeit, die reicht nicht. Diese Zeit reicht nicht. Ich kann nicht wirklich alles zusammenfassen oder so und Fließtext nochmal wiederholen, ist auch für mich unmöglich. Das mag anderen anders gehen, mir ging es halt auf jeden Fall so. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mich an Karteikarten oder an Skripte halte, die nur Stichpunkte enthalten und dann lieber das jeweilige Thema dann nochmal im Internet nachlese oder im Gesetz, wenn ich halt da nicht weiterkomme. Und natürlich, das ist die Strategie ist da von jedem anders und das war meine. Und es hat für mich gut gepasst. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich das bewusst macht, wie viel Zeit man überhaupt hat und wie viel man effektiv darin überhaupt lernen kann. Weil wenn man jetzt über ein Jahr lernt, ein Jahr lang ein Skript lernt, dann muss man auch definitiv viel Zeit zur Wiederholung einplanen, damit man es überhaupt noch weiß, dass man es mal gelesen hat. Aber wenn ich jetzt einfach 6000 Seiten in einem Jahr runterlese, dann weiß ich wahrscheinlich von irgendwie 30% der Themen nicht mal mehr, dass ich sie überhaupt gelesen habe. Zumindest wird es mir so gehen. Und das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich und das muss man halt alles beachten. Aber macht euch das bewusst, macht euch bewusst, wie viel Zeit ihr wirklich habt, um das Ganze zu lesen oder zu lernen. Und ja, in der Zeit kann man wirklich dieses Theoriefundament schaffen. Und dann sollte man aber wirklich ein halbes Jahr mindestens mit Klausuren beschäftigt sein. Und ich habe es halt so gemacht, dass ich ein Übungsbuch hatte, also ein Übungsskript, da waren Übungsfälle drin. Und ich habe mit Karteikarten, die ich von einem Anbieter bezogen habe, und mit einem Übungsskript mit Übungsaufgaben und Lösungen quasi gelernt. Also ich habe dann das Thema anhand der Karteikarten durchgearbeitet, die Theorie, und dann wirklich die Aufgaben gelöst. Die waren halt sehr klausurähnlich und teilweise hatte es dann auch in der Klausurvorbereitung, waren es dann ähnliche Aufgaben, also das hat schon viel gebracht und da war ich halt für mich einfach effektiver, auch weil ich einfach besser lerne, indem ich dann das wirklich mir selbst erarbeite, also so eine Aufgabe löse, dann auch schön mit Skript und mit oder mit den Karteikarten und mit dem Internet und mit dem Gesetz und so weiter. Also ich habe es immer zuerst versucht mit dem Gesetz und den Richtlinien und sowas und dann auch mit den Karteikarten und wenn ich da nicht weiterkam, dann wirklich im Internet noch nachgeschaut und so prägnante Sachen habe ich mir dann noch auf die Karteikarten geschrieben. Aber das ist halt von Person zu Person wirklich individuell. Dann wollte ich noch was zu diesem halben Jahr sagen, was ich sage, was man reservieren soll, wirklich um Klausuren zu schreiben. Das kommt nämlich dem einen oder anderen sicherlich lang vor. Aber überlegt euch da auch, wie viel Zeit ihr habt und dass ihr wirklich am Anfang 10 Stunden oder so für eine Klausur braucht und dann auch bestimmt noch mal 4, 5 Stunden für die Nachbereitung oder sogar länger. Und das heißt, ich würde jetzt quasi sagen, man braucht 2 Tage, um eine Klausur zu schreiben und dann nochmal nachzubereiten ordentlich. So habe ich es zumindest gemacht, habe das so eingeplant oder zuerst habe ich es nicht so eingeplant, sondern immer nur 6 Stunden oder 2 Stunden Nachbereitung, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das vielleicht später geht, wenn man quasi die Themen kann und sie nur noch runterschreibt, viele und viele nur noch so auf so kleine Punkte achtet, ob man das jetzt noch abgegriffen hat, den Punkt oder das Schlagwort verwendet hat. Also am Anfang würde ich schon 2 Tage einplanen, also 16 Stunden, 2 Arbeitstage einplanen, um wirklich eine Klausur zu schreiben und nachzubereiten. Ich habe es so gemacht, ich habe tatsächlich Nachbereitung und Klausurenschreiben immer an einem Tag gemacht. Das lief aber so, dass ich immer nur einen Block quasi gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel eine Umsatzsteuerklausur geschrieben und ich habe die auch nochmal nachbereitet. So war es bei mir immer. Also ich habe dann irgendwie vielleicht 3 Stunden für die Umsatzsteuerklausur gebraucht, habe sie dann noch 2 Stunden nachbereitet. Das war dann für mich so ein Samstag zum Beispiel, den ich hatte. Oder ja, das gleiche dann auch für die Erbschaftssteuer oder für die Einkommensteuer. Dann habe ich da länger gebraucht, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 5 Stunden geschrieben, dann nochmal nachbereitet. Aber im Prinzip habe ich das immer versucht, so an einem Tag zu machen, weil ich mich dann besser noch daran erinnert habe, was für Aufgaben das waren, wo wirklich meine Probleme waren und so weiter. Und dann ist mir die Nachbereitung auch viel, viel besser gefallen, viel leichter gefallen, wie wenn ich das jetzt erst am nächsten Tag gemacht habe. Wenn ich jetzt einen Tag geschrieben habe, am nächsten Tag die Nachbereitung, dann war mir der Fall nicht mehr so im Hirn präsent und dann ist mir das viel schwerer gefallen, hat viel mehr Zeit gekostet, wieder ins Thema reinzukommen. Und so konnte ich das eigentlich ganz gut aufsplitten. Also ich habe dann zum Beispiel wirklich die Klausuren halt so geblockt und habe gesagt, jetzt mache ich irgendwie eine Woche lang nur Erbschaftssteuer oder eine Woche nur AO, weil dann merkt man so richtig, wie man richtig tief in diese Themen reinkommt und wie man irgendwie sieht, wie sich auch Fälle wiederholen und so weiter in der Klausur oder so ähnliche Aufgabentypen wieder drankommen. Und da kriegt man dann, finde ich, auch so ein ganz gutes Verständnis, was so wirklich die Schwerpunkte in der Prüfung sind. Also so viel erstmal zu diesem halben Jahr von der Klausurvorbereitung. Also das würde ich auf jeden Fall auch strukturieren und da wirklich überlegen, wie viele Klausuren kann man dann überhaupt schreiben in dem halben Jahr. Also ich meine, ein halbes Jahr hat eigentlich viele Tage, aber ja, diese wirklich diese 182 Tage, die das halbe Jahr hat, die hat man halt nicht effektiv. Die meisten werden noch arbeiten und so weiter und dann kommt auch mal noch eine Woche Krankheit dazwischen oder auch mal zwei oder wie bei mir drei. Ja, also das ist natürlich alles, kommt dann natürlich auf die individuelle Situation an. Und dann würde ich auch immer noch sagen, man plant sich einen Monat Puffer ein. Also ich würde wirklich den Monat vor der Prüfung wirklich komplett leer lassen. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt Anfang Oktober, dann würde ich den September komplett leer lassen. Dann ein halbes Jahr Prüfungsvorbereitung. Also was weiß ich, im Februar starten. Und dann habe ich noch 11 Monate für jetzt die Theorie. Und dann teile ich das und dann sehe ich das im Endeffekt dann, wie, was ich da wirklich machen kann und muss mir dann eine Strategie überlegen, um diese, keine Ahnung, was ich denn habe, 400 Stunden oder so, keine Ahnung, wie ich da effektiv wirklich den ganzen Stoff, der wichtig ist, durchziehe. Und wenn ich merke, oh, da komme ich aber mit dem Skript nicht hin, lasse ich erstmal Themen aus, die eh nicht so relevant sind. Weil da dann zu sagen, oh, ich fange 3 Jahre vorher an, dann vergisst man eh alles und hat auch keinen Bock mehr irgendwann und dann ändert sich wieder alles, die ganze Rechtsprechung und so weiter. Also so würde ich auf jeden Fall vorgehen. Natürlich muss das jeder für sich entscheiden. Was habe ich dann noch gemacht? Dann habe ich natürlich mir einen Lernplan gemacht und ein Lernplan sah für mich am Anfang so aus, dass ich wirklich genau geschrieben habe, was für ein Thema wann. Irgendwann habe ich gemerkt, es verschiebt sich immer wieder was, es ist immer wieder frustrierend. Ich habe ständig das Gefühl, ich erreiche meine Ziele nicht. Und dann habe ich noch gesagt, was ich in der Woche, mit was ich mich beschäftigen will. Und habe das dann so auch so als Deadline gesetzt. Also die Woche mache ich jetzt das und das Thema und das und das Thema. Und ich habe dann auch nicht irgendwie noch länger dran gearbeitet, sondern habe dann wirklich dieses Wochenende, also nach dieser Woche dann gesagt, ja, jetzt gehe ich zum nächsten Thema. Habe mir das dann halt einfach aufgeschrieben, wo es irgendwie noch Probleme gab. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn ich jetzt Themen einfach komplett ausgelassen habe, weil ich für mich entschieden habe, dass es halt einfach nicht wichtig ist. Da habe ich auch ein Fail bei mir gelandet, weil ich ziemlich das internationale Steuerrecht ausgeklammert habe. Also ich habe mich schon damit beschäftigt, aber nicht so intensiv. Und dann kamen tatsächlich viele internationale Fälle dran. Ich habe trotzdem zum Glück halbwegs hinbekommen, aber ja, das war dann halt ein bisschen Fail. Also lasst das internationale Steuerrecht nicht aus. Das kann übel aufstoßen. Und ansonsten muss ich sagen, war ich mit dieser Entscheidung eigentlich ganz glücklich, dass dann so nur noch so blockweise und dann wirklich zum nächsten Thema weiter, wenn die Zeit rum war, weil man dann wirklich auch so Punkt für Punkt durchkommt, da einfach ein Häkchen dran machen kann nach der Woche. So, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, habe ich immer hinten dran geschrieben in meinen Planer, was halt noch meine Probleme sind, irgendwelche Fragen, die noch offen sind. Und habe die dann auch immer mal wieder, wenn ich jetzt Luft hatte, bin ich die nochmal angegangen. Dadurch, dass ich halt auch die Karteikarten hatte, habe ich dann immer gesagt, so sonntags wiederhole ich ein Thema, was jetzt gar nicht mehr Thema war. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie im September mich mal beschäftigt mit zum Beispiel einem Erbschaftssteuerfall, in dem es irgendwie um, ja, zum Beispiel um die Bewertung im Ertragswertverfahren ging. Okay, und dann habe ich das im Januar zum Beispiel, habe ich mir diese Karte nochmal geschnappt und habe mir das nochmal angeschaut. Und so habe ich mir das immer wieder ins Gedächtnis so ein bisschen gerufen. Also jeden Sonntag habe ich einfach nur alte Themen wiederholt. Und dadurch bin ich dann eigentlich auch ganz zuversichtlich gewesen, dass ich alles so weit abgeklappert habe. Aber in dem bei dem Klausurenschreiben ist dann doch natürlich noch vieles aufgekommen, was man dann doch noch nicht so wusste oder was natürlich dann anwendungsmäßig dann wieder was ganz anderes ist, wie wenn man einfach die Theorie lernt. Deswegen würde ich auch sagen, halbes Jahr. Und im Endeffekt habe ich dann einen Monat vor der Prüfung auch nochmal für Klausuren benutzt. Allerdings habe ich sie da nicht mehr wirklich geschrieben, sondern ich bin die nur noch in Stichworten durchgegangen. Also so, dass ich quasi noch mehr Fälle quasi abdecken konnte. Und habe auch alte Klausuren, die ich schon geschrieben habe, nochmal wiederholt. Also mir im Kopf wirklich dann aufgesagt, die einzelnen Sachen, die einzelnen Punkte und habe sie dann quasi nochmal im Kopf korrigiert. So dass ich dann auch die Klausuren quasi alle nochmal oder fast alle nochmal wiederholt habe. Also ich habe dazu einfach das in so einer Excel-Vorlage einen Kalender geschrieben. So übersichtsmäßig, wann welches Thema dran ist. Aber sehr, sehr grob. Also mehr so, ja, da mache ich jetzt Erbschaftssteuerklausuren, hier mache ich Abgabenordnungsklausuren. Oder hier mache ich jetzt die Vorbereitung in, also die theoretische Vorbereitung zum Beispiel in der Umsatzsteuer. Das habe ich auf dem dann ausgedruckt im DIN A3. Und das hatte ich dann immer so unter meiner Schreibtischunterlage liegen, also immer visualisiert vor mir. Und in meinen Timer habe ich dann quasi die einzelnen Pakete quasi eingetragen. Also welches Thema ich wann mache. Oder welche Seiten oder so. Oder welche Klausuren. Zum Beispiel dann irgendwie die Knoll-Klausur zur Erbschaftssteuer mache ich dann jetzt in der Woche. Habe ich in der Woche nur Knoll-Erbschaftssteuer-Klausuren geschrieben. Zum Beispiel. Genau. Also so habe ich das gemacht und ich fand es eigentlich eine ganz gute Lösung. Vielleicht ist auch ein Tipp für euch dabei gewesen, der euch vielleicht ein bisschen weiterhilft. Und es würde mich freuen, wenn ihr euch nochmal meldet. Ich richte jetzt nachher auch die E-Mail-Adresse ein und dann werde ich die auch noch hier unten in die Notizen schreiben. Also in der Beschreibung von dieser Folge findet ihr dann auch die E-Mail-Adresse, an die ihr Anregungen, Kritik und gerne auch Fragen oder Themenvorschläge oder Themenwünsche hinschicken könnt. Ich freue mich da sehr, wenn sich da jemand meldet und ich gehe auch sehr, sehr gerne auf eure Themen ein und ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob ihr vielleicht auch fachliche Themen hören wollt. Da muss ich sagen, ich beschränke mich dann nur auf das, was ich sicher weiß, weil ich will auch keine Falschinformationen verbreiten und da jetzt nicht irgendwie was sagen, wo ich gar keine Ahnung davon habe oder wo ich mich gar nicht so gut auskenne. Aber gerne Themenvorschläge, Wünsche, Fragen gerne alles mir zukommen lassen. Ich freue mich von euch zu hören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.